ARD Sounds.
Ich habe den Eindruck, dass Social Media, was ja eh keinen Spaß mehr macht, durch KI noch unnutzbarer geworden ist.
KI ist ein politisches Machtinstrument, natürlich, das super nützlich dabei ist, Demokratien abzuschaffen. Und die Industrie dahinter braucht die Abschaffung der Demokratien.
Ja, das macht richtig schlechte Laune. Ach du Scheiße.
Ja, das ist der Schlechte Laune Podcast. Huhu.
Extra 3. Bosettis Woche.
In meiner Partei hat noch niemand gesagt, dass die Menschen in Deutschland faul sind. Ich auch nicht. Nein, 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 nein,
nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Friedrich Merz würde wirklich sehr viel besser funktionieren, wenn es noch keine Aufnahmetechnik gäbe, mit der man sich heute noch mal anhören kann, was er gestern gesagt hat. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich bin der wohl größte Fan, den Friedrich Merz hat. Und nein, 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 ich habe nie etwas anderes behauptet. Heute bei mir zu Gast ist ein Mann, der fürs ZDF-Magazin Royal schreibt und regelmäßig darin auftritt, der spielen und schreiben und zeichnen kann. Und er klingt so.
Hallo, ich bin hier heute im Auftrag des ZDF auf dem OMR-Festival. Aber ich bin nicht alleine, sondern ich habe unser junges, neues, frisches Sendergesicht dabei. Gerd!
Gumo, ich möchte einen Podcast machen.
Und wir heißen euch herzlich willkommen zur 11. Tram-EM hier in Frankfurt am Main.
Ich habe immer ein kleines Auge auf die Staatsangelegenheiten in Berlin. Mhm. Ich bin politischer Beobachter in der Tradition von Peter Scholler-Thur und Micky Beisenherz. Okay. Und ich habe jetzt im Internet was gelesen.
Es gibt brandheiße Entwicklungen bei den Wildecker Herzbuben.
Nein!
Entwicklungen, die so heiß sind, dass ich mir eine neue Update-Rubrik ausgedacht habe, die wir heute ins Leben rufen werden.
Herzilein, das muss ein Update sein.
Ich trenne nicht Künstler vom Werk, sondern ich vermische das und nehme quasi schlechte Menschen, die gute Kunst gemacht haben, und male dann deren Untaten in ihrem Stil.
Miguel Robitzky ist heute da. Hallo.
Hallo Sarah, ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen. Da hast du ja nochmal richtig in alten Kisten rumgekramt für diesen Einspieler und Sachen rausgewühlt. Ist ja wunderbar. Ich liebe auch deine Intro-Musik, die ist so loungig. Ich habe total gevibed hier. Also ich freue mich, heute hier zu sein.
Die ist cool, ne? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Also es ist ja nicht, ich habe sie ja bekommen, geschenkt vom NDR, von Extra 3. Die haben mir diese Musik geschenkt, aber ich bin total glücklich damit. Schön, dass du da bist. Wir haben ja eben ganz kurz vorher schon gesprochen und das ist ja ganz interessant. Wir kennen uns ja nicht, ne? Also wir haben eben überlegt, kurz, ich glaube einmal haben wir uns kurz getroffen, aber eigentlich kennen wir uns nicht.
Genau, wir waren einmal auf einer selben Veranstaltung, aber da haben wir nur Hallo gesagt, weil wir festgestellt haben, dass wir beide auf solchen Veranstaltungen dann eher so verhuscht da durch die Flure gehen. Und aber deswegen holen wir das ja jetzt nach und können ausführlich mal über alles sprechen.
Ja, wir sind einmal aneinander vorbeigehuscht. Aber weißt du, jetzt haben wir uns 2 Minuten unterhalten und ich habe jetzt schon gute Laune. Das ist ganz seltsam. Passiert dir das öfter, dass Menschen in deiner Gegenwart gute Laune bekommen?
Das ist eine gute Frage. An den technischen Problemen gerade im Vorfeld wird es ja nicht gelegen haben. Wir haben ein bisschen rumstöpseln müssen mit unseren Kanälen hier. Aber jetzt, keine Ahnung, also ich denke mir dann immer, naja gut, dann kann man derzeit ja ein bisschen daher plaudern. Und das haben wir ja ganz gut hinbekommen.
Ja, das könnten wir vielleicht auch noch zum Einstieg erwähnen. Wir sitzen nicht in einem Raum, wir sitzen, glaube ich, auch gar nicht in einer Stadt, nicht wahr? Ich bin in Berlin, wo bist du denn eigentlich?
Ich sitze in Köln, in meinem Büro. Ich habe hier ein Büro angemietet, in dem wir auch regelmäßig unseren Podcast Too Many Tabs aufnehmen, den ich gemeinsam mit Caroline Worps mache, meiner geschätzten Kollegin und guten Freundin. Und wir haben uns hier so eine kleine Pfefferkörner-Zentrale eingerichtet. Und da steht jetzt auch unser Podcast-Mikro. Und das habe ich doch jetzt gerade mal dann genutzt, um jetzt auch hier mich mit dir unterhalten zu können.
Du machst mit Caro Worps zusammen diesen Podcast. Er heißt Too Many Tabs. Erzähl mal, was macht ihr denn da?
Also der Podcast heißt Too Many Tabs, weil Caro und ich privat regelmäßig zu viele Tabs offen haben im Browser. Also wir fallen meistens nachts in so einen Rechercherausch und klicken uns dann von einem Fakt zum nächsten durch irgendwelche Wikipedia-Artikel, bizarre Dokumentationen, irgendwelche Streits, große Beefs, abseitige Phänomene, die man so im Internet findet, und die erschließen wir uns und kommen dann einmal die Woche vor dem Mikrofon zusammen. Jeder bringt einen seiner großen Tabs mit und die besprechen wir dann ausführlich. Da war alles auch schon dabei. Also ihr habt ja gerade schon gehört, der Herzbubenstreit zum Beispiel war eines dieser Tabs, der hier gerade angeteased wurde.
Du musst kurz sagen, wie viele Tabs habt ihr denn so im Schnitt offen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn es wirklich hochkommt, sind das schon so zwischen 100 und 200, die man so pro Thema dann auf hat. Weil es ist ja dann wirklich so, also man liest sich ein, findet dann irgendeinen Namen oder noch irgendeine Veranstaltung, wo man dann nochmal rein recherchiert, dann guckt man, was gibt's da für Fotos, klickt sich da dann halt wirklich rein, und am Ende der Nacht hat man nicht geschlafen, aber dafür ganz viele Tabs offen, und die müssen halt regelmäßig geschlossen werden, sonst wird ja der Laptop lahmgelegt.
Ja, ich werde das jetzt nicht verraten, aber ich habe gerade parallel mal in meinem Browser geguckt, wie viele Tabs da offen sind.
Und sagen, ja, wie viele hast du?
Sagen wir mal so 100 bis 200, süß. Ist nett, was ihr da macht, aber ich bin ganz leicht drüber.
Und wirklich?
Verdauer habe ich total. Ich werde das ja nicht. Die Zahl ist so hoch, dass ich mich schäme. Ich werde sie nicht sagen, aber es ist tatsächlich mehr.
Aber gut, du hast halt auch keinen Podcast, wo du die regelmäßig schließen musst.
Wo ich die schließe. Das wäre tatsächlich, vielleicht sollte ich irgendwie Too Many Tabs 2 machen, einfach um mein Leben in den Griff zu kriegen. Gar nicht, um euch Konkurrenz zu machen, aber einfach, um regelmäßig meine Tabs zu schließen. Nein, ich kann das sehr, sehr gut nachfühlen, weil ich bin ja auch sehr viel in dieser Recherchesituation, und dann öffnet man ganz, ganz viele und man lässt sie auch bewusst zum Teil offen, ne, um drauf zurückzukommen. Und dann ist blöd, wenn es so viele werden, dass man sie dann ja auch irgendwie nicht wiederfindet und es dann sozusagen nochmal neu recherchieren muss. Das passiert auch manchmal. Aber gut.
Eben, es wird dann irgendwann unübersichtlich. Aber mich würde total interessieren, ob du auch so ein Rabbit Hole hast, wo du sagst, das revisitest du immer wieder. Also ein Rabbit Hole hast, wo du immer wieder zurückkommst und dann sagst, okay, da muss ich immer mal wieder rein recherchieren. Hast du so ein Thema?
Du meinst ein Thema, ein konkretes? Nee. Ich glaube, ich hab nicht eins. Ich lebe in einem Höhlensystem, was das angeht. Okay. Aber so ein bestimmtes habe ich nicht. Nee. Also genau, Too Many Tabs. Hört euch das an. Das könnt ihr hören in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Wann kommt immer eine neue Folge raus?
Jeden Mittwoch um 0 Uhr direkt kann man reinstarten, aber sich natürlich auch an jedem anderen Wochentag das dann anhören.
Ja. Ja, guck mal, Werbung, als allererstes Werbung macht. Wie schön ist das denn?
Weil ARD das, Sounds.
Du sagst das so schön.
Heißt ja jetzt neu, ARD Sounds.
Das bedeutet, haben wir hiermit schon mal etabliert, du bist internetaffin. Diese Woche war ja die Republika, und zwar schon die 20. habe ich in einem meiner vielen Tabs recherchiert. Warst du da schon mal auf der Republika?
Ich war noch nie auf der Republika. Ich habe gesehen, du warst jetzt da, ne?
Ich war schon ein paar Mal da. Ich war tatsächlich auch diese Woche da. Ich sage grob diese Woche, denn bei uns ist es wie so oft noch Mittwoch, während es bei euch, wenn ihr diesen Podcast hört, schon Freitag sein wird oder später. Genau. Ich war da schon öfter. Ich muss aber Fairness halbe dazu sagen, ich habe auch noch nie Eintritt gezahlt, weil ich immer zum Arbeiten da war. Das kostet ja recht viel Geld. So irgendwas um die 200-300, keine Ahnung, Euro für so 3 Tage. Also für den Inhalt ist das okay und so, keine Ahnung, ich kenne da die Finanzen nicht, aber sowas muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Aber für die Menge an Vorträgen, die man da bekommt, an Input, den man bekommt, an Menschen, denen man da zuhören darf, ist das sicherlich ein gerechtfertigter Preis. Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass wenn du diesen Eintritt nicht bezahlst oder zumindest den für einen Tag, dann kommst du ja gar nicht in diesen Diskursraum rein. Ne? Also die Inhalte von der Bühne, die kannst du dir letztlich auch kostenlos nochmal im Internet angucken. Das wird ja alles irgendwie gestreamt oder hochgeladen oder so. Nur ist dieser Raum Republika halt auch ein wertvoller, weil du Menschen triffst und Menschen kennenlernst und dich austauschen kannst. Und in diesen Raum kommst du halt einfach auch nur rein, wenn du dir ein Ticket kaufst. So, das ist
natürlich, und ich hätte mir wahrscheinlich ein Ticket kaufen müssen. Ich wurde noch nie eingeladen auf die Republika. Und mich interessiert total, wie da der Vibe ist. Weil so in der Außenbetrachtung nehme ich das eher so wahr als eine Veranstaltung, die meine Mutter wahrscheinlich als Mr. Bimbel-Wichtig-Veranstaltung betiteln würde. Also da sind dann viele Vorträge und Leute kommen vorbei, ja, machen da ihre Speaker-In-Performances und so. Macht es denn so Spaß, da zu sein, rein menschlich? Du bist ja jetzt schon da gewesen, aus erster Hand kannst du berichten.
Ja, aber ich war jetzt natürlich auch nicht immer da. Ich war, glaube ich, bisher dreimal auf der Republika oder.
Gibt's Gossip? Hast du Promis gesehen?
ich habe bekannte Menschen gesehen, die da auch aufgetreten sind. Also ich habe die Anstaltleute gestern getroffen und ich habe Kevin Kühnert getroffen und ich habe Eckart von Hirschhausen getroffen. Und
Eckart von Hirschhausen.
Ja, völlig abgefahren, ne? Der existiert wirklich, ja.
Worüber hat der gespeakt? Was war seine Speaker-Performance?
Das weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich was mit ihm gedreht.
Glück
das
wahrscheinlich.
Heißt, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn ich einen Tag früher da gewesen wäre, dann hätte ich Angela Merkel getroffen. Wahrscheinlich nicht getroffen, aber von Weitem gesehen. Es ist unglaublich. Da sind bekannte Menschen, da sind auch ganz, ganz viele Menschen, die sich wirklich einfach ernsthaft mit diesen Themen beschäftigen.
Ja, ich habe Angela Merkel das Interview mir angeguckt, was sie bei 6.30 geführt hat jetzt auf der Republika, hier beim WDR-Europa-Forum. Mhm. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich sie so sympathisch und drollig gefunden habe. Hast du das auch verfolgt?
Nee, ich habe das nicht verfolgt. Inwiefern war Angela Merkel drollig?
Naja, sie war einfach so, also sie saß da so an diesem WG-Küchentisch, den sich die KollegInnen von 6.30 da aufgestellt haben, als so Setting, also sie hatten so ein WG-Küchen-Setting und sie saß da einfach so, wie wenn man so Familie zu Besuch hat und hat einfach in einer Tour geile Jokes gecrackt. Also sie war irgendwie so, sie ist in ihrer Comedy-Era und war irgendwie total lustig und hat so ein bisschen... hatte so eine Zuversichtlichkeit, die mich irgendwie berührt hat. Und da hat man ja fast vergessen, dass sie bei der CDU ist. Also da müsste man fast Friedrich Merz jetzt dankbar sein, dass er einen so langsam wieder daran erinnert, was die CDU eigentlich ist.
Ja, weißt du, was mich interessieren würde, wäre, ob Friedrich Merz nach seiner Machtphase auch in die Comedy-Era kommt. Und wie talentiert er da wohl sein wird.
Ja, er hat ja jetzt hier... da neulich schon hier über Bangaranga vom Eurovision geredet und dabei so möglichst steif an seinem Pult gestanden. Ich weiß nicht, ob er da so die Comedy-Qualitäten hat. Also Angela Merkel hat so diese Gelassenheit, wo ich wirklich dachte, okay, das war wirklich unterhaltsam. Sie hat irgendwie Bill und Tom Kaulitz in einer Tour gedemütigt, hat irgendwie erzählt, dass sie regelmäßig dazu Kaulitz Hills eingeladen wird, dann aber nicht noch nie zugesagt hat und wurde dann am Ende, gab es noch so eine Schnellfragerunde, wo sie immer sagen musste, XY ist in 10 Jahren, und da musste sie den Satz beenden. Und da wurde dann so gefragt, in 10 Jahren ist die AfD bei, oder eben auch, in 10 Jahren habe ich Bill und Tom Kaulitz, ... Und da hat sie das dann einfach so abgeräumt mit, immer noch nicht in ihrem Podcast besucht. Also sie war irgendwie war sie lustig drauf und ich habe sie als drollig wahrgenommen. Aber es ist natürlich auch immer die Gefahr der Angela Merkel.
Ja, das ist die Frage. Also ich bin ja grundsätzlich gar nicht dafür, PolitikerInnen so Wohlfühlauftritte zu gewähren. Ne?
Nein,
und,
ich
und
auch
da will
nicht.
Ich gar nicht irgendwie.
Ich bin drauf reingefallen.
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde grundsätzlich, ne, so erstmal, Machtmenschen sind Menschen, also Menschen mit Macht. Einerseits sollten wir nicht vergessen, dass das auch Menschen sind. Ich bin also nicht dafür, die ganze Zeit die zu beschimpfen und niederzumachen oder so, weil sie sind ja auch Menschen. Aber sie sind Menschen, die Macht haben und nach Macht streben und die in so Wohlfühlformate einzuladen, bin ich immer gegen. Ne? Dann können die sich ganz lieb und nett inszenieren, sind sie ja vielleicht dann auch. Aber man sollte halt einfach nicht vergessen, dass wir denen die Entscheidungsgewalt für einen gewissen Zeitraum über sehr, sehr viel in unserem Leben geben. So. Die Frage ist aber, wenn jemand aus diesem aktiven Politik-Game ausgestiegen ist, ob es dann okay ist. Ne? Ich meine, Angela Merkel, weiß ich nicht, was sie noch so vorhat. wäre schon lustig, wenn sie auch einfach nochmal Bundeskanzlerin werden wollen würde. Ich vermute aber nicht. Insofern ist es dann vielleicht auch okay, ne? Sozusagen im Nachhinein, weiß ich nicht, habe ich keine abschließende Meinung drüber. Ach so, aber ich will
noch. Dass sie nur noch so Grüß August ist.
Ja, oder weiß ich nicht. Also vielleicht. Es ist natürlich ein bisschen die Gefahr, dass man durch so sympathische Auftritte dann so im Nachhinein ihre lange Regierungszeit auch so ein bisschen verharmlosen kann, weil man denkt, ach, jetzt ist sie drollig, ne? Irgendwie, das ist ja auch eine geschickte Inszenierung.
Auf jeden Fall.
Also irgendwie Boris Johnson ist immer drollig und das hat ihm zu sehr viel Macht verholfen. Aber naja, vielleicht ist es auch okay. Aber ich wollte noch sagen, weil du gefragt hast, gibt's Gossip, gibt's Stars? Ich habe den einen großen Star, den habe ich verpasst. Philipp Amthor war gestern da. Und ich wollte wirklich gerne mit ihm reden.
Ach nein.
Ja, aber er läuft ja immer weg, wenn er mich sieht. Aber ich bin nicht mal in sein Sichtfeld gekommen. Er war zu schnell.
Hat er Angst vor dir, meinst du?
Ah, nee, ich glaube, es ist Antipathie. Ich glaube, ich bin nicht so angsteinflößend. Es ist einfach, weiß es nicht. Es ist sehr einseitige Liebe bei uns.
Aber wie kann man dich denn nicht mögen?
Ah, oh, das geht.
Dazu muss man schon Philipp Amthor sein.
Das geht. Es gelingt mir bisweilen sogar selbst, mich nicht zu mögen, aber meistens ist das schon ganz okay. Aber es gibt Menschen, die mich nicht mögen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich finde das schon okay. Man muss nicht von allen gemocht werden. Es wäre nur schön, wenn Philipp Amthor, wenn er zu denen gehören würde, die ich irgendwie von mir überzeugen könnte. Aber um mal ganz kurz ernsthaft auf diese Frage zu antworten, wie da so der Vibe ist auf der Republika, ne, da waren wir ja. Also ich finde das grundsätzlich schon sehr cool, was da passiert, weil ich wirklich glaube, dass da Menschen kluge Gedanken austauschen. Und da treten halt wirklich viele Menschen auf, die sich wirklich intensiv mit den Themen, über die sie sprechen, auseinandersetzen. Ne? Also ich würde das gar nicht als so ein Wohlfühl, wir fühlen uns alle ganz wichtig, Ding als so eins abstempeln, zumindest von den paar Eindrücken, die ich von da hatte. Aber es ist natürlich, deswegen habe ich direkt am Anfang über diesen Eintrittspreis gesprochen. Du kannst ja nicht sagen, also in anderen Zusammenhängen kannst du sagen, ich höre mir jetzt einen Vortrag von dieser einen Person an. Und du kriegst da alles gebündelt und das ist toll und dadurch entsteht dieser Raum. Nur dieser Raum ist geschlossen. Und dieser Raum ist natürlich nicht offen für alle, dadurch, dass das wirklich einfach sehr viel Geld ist, das man bezahlen muss, wenn man in diesen Raum rein will. Das heißt, es kann nicht anders sein, als dass das eine Blase ist, die sich mit sich selbst unterhält in irgendeiner Form. Das wäre aber für mich jetzt auch kein Grund, die Republika nicht zu machen. Ne? Also man muss abwägen, natürlich. Ich würde sagen, dass die Vorteile einer solchen Konferenz, Messe, wie auch immer man das nennen will, die Nachteile überwiegen. Aber wenn ich da jetzt in irgendeinem Entscheidungsgremium mit drin wäre, würde ich mal so anstoßen, ob man nicht vielleicht auch einen Raum erschaffen kann für Menschen, die einfach nur mit Menschen ins Gespräch kommen wollen, ohne die ganzen Vorträge sich anzuhören, sprich ohne Eintritt oder so viel Eintritt zu zahlen. Keine Ahnung, ist aber im Moment eine fixe Idee. Also.
Ja, ja. Warst du mal beim OMR? Ist das vergleichbar mit dem OMR-Festival?
Nee, weiß ich nicht.
Okay, weil da war ich nämlich mal, aber nur zum Drehen. Da sollte ich einen Beitrag drehen fürs ZDF-Magazin und bin da mit unserem Jugendkollegen Gerd, der schon über 60 ist, durch die Hallen gelaufen und habe einen Podcast-Partner oder eine Podcast-Partnerin für ihn gesucht. Und da hatte ich schon echt den Eindruck, also ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt vergleichen kann, weil ich war, wie gesagt, noch nie bei der Republika. Aber also da hatte ich schon sehr den Eindruck, dass sich Leute dabei schon sehr wichtig fühlen und auch teilweise echt humorlos sind, wie sie da so ihre Vorträge halten. Aber ja.
Ja, also es kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ich will da nicht, ich bin da, glaube ich, nicht die kompetenteste, wobei Leute, die jetzt noch mehr auf der Republika sind, sind dann vielleicht auch noch Republika-affiner und würden sowieso nur was Positives sagen. Also ich glaube, dass es dieses Problem gibt. Ich glaube, dass dass es dieses Problem auch nicht so leicht aus der Welt schaffen lässt. Und ich glaube, dass es erstmal toll ist, dass die existiert. Und man hört tatsächlich durchaus interessante Menschen, die interessante Sachen sagen. Ich habe Ausschnitte dabei. Zum Beispiel der Philosoph Rainer Mühlhoff, der hat nicht auf der Republika, sondern in einem Interview mit NDR Info über die Republika, aber er war auch auf der Republika, der jedenfalls hat über die Verbindung von KI und Rechtsruck das hier gesagt.
Wir müssen das Ganze auch im Kontext des allgemeinen gesellschaftlichen Rechtsrucks sehen, denn die KI-Industrie schafft es sehr gut, mit dem gesellschaftlichen Rechtsruck, also mit dem Frust oder den Abstiegsängsten, den wirtschaftlichen Abstiegsängsten, mit der steigenden Fremdenfeindlichkeit und so weiter, gemeinsame Sache zu machen. Und das sehen wir gerade in den USA sehr gut. Wir sehen ja, wie die ultrarechte Regierung der USA mit dem Silicon Valley plötzlich eine Machtachse bildet. Und in diesem Zusammenspiel hat Regulierung natürlich überhaupt keine Chance mehr.
Wie ist dein Verhältnis zu KI? Ist es eine Liebes- oder eine Hassbeziehung oder beides?
Mir war es ultra lange irgendwie egal und zuwider, mich damit zu beschäftigen. Und aber jetzt so seit einem Jahr oder so kommt man dann irgendwie nicht mehr drum rum. Und ich muss sagen, dass es mich ultra abfuckt. Also ich habe den Eindruck, dass Social Media, was ja eh auf dem absteigenden Ast ist und was eh keinen Spaß mehr macht, durch KI noch unnutzbarer geworden ist. Und ja, man hat natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass man klingt wie Charlie Chaplin, der gesagt hat, okay, der Tonfilm wird uns alle ins Verderben stürzen. Also es ist natürlich einfach eine weitere technische Entwicklung, aber irgendwie, ich trau dem Braten nicht. Aber es ist bestimmt eh ein Spuk, der bald vorüber sein wird, von daher ist egal.
Aber weißt du, ich traue dem Braten nicht, ist, glaube ich, die beste Einstellung, die man haben kann. Also so ein gesundes Misstrauen. Ich lasse ja manchmal, weil ich diese ganzen KI-Sprachmodelle, so ChatGPT und so, die sind ja super praktisch, muss man einfach sagen. Ne? Sie sind wirklich praktisch.
Aber auch fehleranfällig.
Wollte ich gerade sagen, ich lasse die manchmal extra Sachen machen, die sie nicht können, um mich daran zu erinnern, dass sie Fehler machen. Weil, ja. Weil die haben ja diese sehr überzeugende Art.
Machtspielchen mit einer Maschine.
Ja, vielleicht ungeschickt. Ja, aber also apropos Macht, ne? Also das, was wir gerade gehört haben, KI ist ein politisches Machtinstrument, natürlich. Und es ist, sie ist ja ein nicht unerheblicher Baustein in diesem Versuch, eine Parallelrealität zu erschaffen. Ne? Das passiert ja auf vielen Ebenen, so weiß ich nicht. Donald Trump kriegt irgendwie den Friedensnobelpreis nicht, also erfindet die FIFA einen neuen Friedenspreis nur für Donald Trump. Donald Trump erfindet seine eigene Social-Media-Plattform, weil er von einer anderen verbannt wurde, zeitweise. Elon Musk gefällt die Wikipedia nicht, weil sie angeblich zu links ist. Und er schafft dann eine eigene Wikipedia, die Grokipedia, die seine Weltsicht stützt. Und eine KI, ne, die er so schön mit den Daten und den Prompts füttert, die ihm gut passen. Also das wissen wir ja so, ne? KI ist ein Machtinstrument. Aber was ich interessant finde, ist, es geht ja noch weiter. Und dieser Rainer Mühlhoff, den wir gerade schon gehört haben, den hören wir jetzt nochmal, der sagt nämlich, dass nicht nur eine KI ein Mittel zur Abschaffung der Demokratie sein kann, sondern dass die KI-Industrie auch selbst wirklich ein Interesse daran hat, Demokratien abzuschaffen.
Wir sind bei den Big-Tech-Playern gerade an so einem Punkt, wo klar wird, dass wenn das Wachstum dieser Industrie so weitergeht, das exponentielle Wachstum der letzten 10 Jahre, wenn das in der Zukunft so weitergehen soll, und das wollen die natürlich, dann wird man an die Grenzen des Planeten und auch der Demokratien stoßen. Denn diese Industrie und insbesondere künstliche Intelligenz, die verbraucht so viel Energie, Ressourcen in Form von Bodenschätzen, seltenen Erden und auch Arbeitskraft und Daten, dass man das nur mit einem weltweiten Abschöpfungsapparat weiter betreiben können wird. Und insbesondere der Energiebedarf, der wird den Klimawandel so sehr ankurbeln, dass jede vernünftige Demokratie auf der Erde dem einen Riegel vorschieben müsste. Und deswegen wissen diese Player seit ein paar Jahren, dass Demokratie letztlich das Problem ist, was aus dem Weg gerammt werden muss, wenn man so weitermachen möchte.
Und das ist doch toll, oder?
Ach du Scheiße.
Ja, ja, aber ich meine, das Ding.
Das macht richtig schlechte Laune. Ach du Scheiße.
Ja, das ist der schlechte Laune-Podcast. Huhu. Nee, aber es ist nicht toll. Also das Produkt ist etwas, das super, super, super nützlich dabei ist, Demokratien abzuschaffen. Und die Industrie dahinter braucht die Abschaffung der Demokratien. Hurra! Und jetzt?
Ja, das ist, da ist guter Rat teuer. Da weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, also da sind wir ja eh auch überfragt, was so diese Fragen angeht. Okay, wie weit nutzt man dann das privat, also sowohl KI als auch Social Media? Na, wir alle sagen irgendwie, okay, Meta ist auch Schrott und nutzen es aber trotzdem. Also wie viel können wir damit Individualverzicht eindämmen, wenn es, wenn die Politik nicht eingreift? Das ist ja schon auch etwas, dass wir uns bei vielerlei Konsumentscheidungen immer wieder fragen.
Ja, ja, man braucht politische, klar, wir brauchen politische Regulierung einfach. Es müsste halt diese Machtkonzentration aufgebrochen werden. So. Und das ist, also du hast ja eben Social Media schon angesprochen. Social Media ist ja auch nicht aus Versehen so geraten, sondern Social Media ist ja auch gewollt, so wie es ist. Ne? Und du hast einfach in den Händen weniger die komplette Macht über die Hauptdebattenräume in der Demokratie. Und das ist so, es ist so krass, dass wir das zulassen. Also es ist ein bisschen, es gibt einfach irgendwelche sehr, sehr reichen Menschen, die gar kein Interesse daran haben, dass die Demokratie funktioniert. Haben wir ja gerade gehört, im Gegenteil. Die haben die Macht darüber, wie die Debattenräume ja auch gestaltet werden. Also wen pusht der Algorithmus, heißt ja nichts anderes als wer bekommt ein Mikrofon. Ne? Was wird irgendwie klein gehalten, ist nichts anderes als wer wird stumm geschaltet. Das heißt, die entscheiden, was gehört wird. Die entscheiden, welche Emotionalisierung und Polarisierung belohnt wird. Die entscheiden das. Das heißt, wir wissen faktisch, wenn wir ein bisschen uns damit beschäftigen, wissen wir, dass Leute die Macht über unsere Debatte haben, die kein Interesse daran haben, dass die Debatte gelingt. Und das lassen wir im Moment zu. Es ist schon, also ich habe am Anfang gesagt, ich habe 2 Minuten mit dir geredet und ich habe schon gute Laune. Jetzt redest du seit, weiß ich nicht, einer halben Stunde mit mir und schon hast du schlechte Laune. So läuft das. Aber es ist schon, es ist schon erstaunlich, oder? Das ist, also manchmal passieren doch so Sachen auf der Welt.
Ja, aber daran bist nicht du schuld, sondern die Faktenlage. Daran ist nur die Faktenlage schuld. Also wenn ich das jetzt mal so aus meiner individuellen Nutzerperspektive sehe, dann haben sie es natürlich aber auch schlau angestellt, indem sie einfach alle süchtig gemacht haben, als man noch nicht wusste, wie übel, was für üble Ganoven das sind. Und jetzt haben wir im Prinzip die Situation, okay, alle sind addicted zu Social Media und den Smartphones und ich kann da nur für mich sprechen, ich komme da gerade nicht mehr los. Ich habe das einmal erlebt, als ich versucht habe, dann von Twitter loszukommen. Das habe ich dann geschafft, aber nur, indem ich dann diese Sucht mit einer anderen App gestillt habe.
Aber mit welcher? Welche ist deine aktuelle größte Sucht?
Meine größte Sucht ist dann Instagram geworden und damit habe ich vorher total gefremdelt, aber ich konnte das dann einfach diese Lücke damit füllen und also ich vermisse bis heute noch so diese Kurznachrichtendienst Plattform, wo wirklich alle diskutieren und auch alle da sind. Das hat sich für mich weder durch Mastodon noch durch Blue Sky irgendwie wiederbelebt angefühlt. Und also ich bin hauptsächlich auf Instagram und bin halt einfach süchtig. Also ich komme da nicht weg gerade von Social Media, auch wenn ich es noch so doll mir wünschen würde.
Ja, aber ich kann das nachfühlen. Ich vermisse Twitter auch. Also man hat natürlich die Neigung, das im Nachhinein ein bisschen zu verklären. Es gab auch vorher schon Hass auf Twitter, es gab auch vorher schon irgendwie diese Empörungskultur und so. Aber das, was jetzt daraus, dieses X, das daraus geworden ist, das ist ja wirklich das ist ja furchtbar.
Moloch. Moloch geworden. Unnutzbar.
Krass. Unnutzbar und unnutzbar. Auch nur noch zu einem Teil von Menschen genutzt, muss man dazu sagen. Und zu relativ großen Teil von Bots wahrscheinlich einfach. Aber das ist wirklich, also Twitter war Gold wert. Twitter war auch wirklich Gold wert für, ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber ich sag's gerne öfter, weil ich das so wichtig finde. Es war halt auch Gold wert für, so marginalisiertere Gruppen, die zum Teil es dann geschafft haben, Debatten auch in die klassischen Medien zu bringen, die sonst dann nicht unbedingt gelandet wären.
Auf jeden Fall. Das war die Stärke von Twitter.
Ja. Ja, ich erinnere mich auch, ich weiß gar nicht, das ist vermutlich wirklich nicht das beste Beispiel, aber es ist das, was mir jetzt gerade einfällt, als die Queen gestorben ist. Ne? Da gab es so 3 Tage lang in den klassischen Medien so diese, die üblichen Nachrufe, die huldvollen, positiven, schönen, ach, was war sie doch für eine tolle, besondere Frau, die alle wahrscheinlich seit Jahrzehnten schon geschrieben waren und so, ne? Also das machen die ja immer mal und aktualisieren die dann immer. Und dann kam auf Twitter halt so diese Debatte auf, aus der schwarzen Community, ne? Es ist jetzt nicht so, als wären die Weißen auf Twitter selber auf die Idee gekommen, aber da kam halt diese Debatte hoch, so, ja, Leute, Kolonialgeschichte, wollen wir da nicht vielleicht mal ein bisschen kritischer drauf kommen? Und nach ein paar Tagen haben sich dann, kann auch Zufall sein, aber ich hatte das Gefühl, dass es da eine Verbindung gab, haben sich dann diese Nachrufe über die Queen halt auch verändert in den klassischen Medien, ne? Und plötzlich kamen auch mal irgendwie schwarze Autorinnen zu Wort und plötzlich kamen die kritischeren Töne. Ein bisschen passiert das vielleicht eh, weil man direkt nach dem Tod einer berühmten Person vielleicht erstmal irgendwie nicht sofort mit der Kritik einsteigt, kann ich mir vorstellen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es das halt gab, ne? Dass so von dass es da einfach die Möglichkeit gab, dass sie eine Stimme bekommen haben. Und wie du schon sagst, da waren halt alle. Und es gab diese Möglichkeit.
Ja, und man hat aber auch mehr mitbekommen. Also ich merke schon auch, dass es jetzt für meine persönliche Mental Health-Geschichte auch jetzt nicht so schlecht ist, nicht morgens aufzuwachen und sofort mitzubekommen, was jetzt Jan Fleischhauer zu irgendeinem Thema zu sagen hat oder Ulf Poschardt. Also ich habe mir auch viel Gedanken gemacht um diese Leute, die jetzt dann so in der echten Welt, wenn dann diese App weg ist, gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, außerhalb vielleicht mal von Talkshow-Auftritten oder so.
Ja, das stimmt. Aber ich habe auch schon zu so meinen aktiven Twitter-Zeiten immer versucht, ja, so ein bisschen bewusst ranzugehen, sodass ich irgendwie nicht morgens als erstes Twitter aufgemacht habe, sondern als erstes Nachrichten gelesen habe. Weil das ja schon häufig, gab es natürlich auch eine Doppelung thematisch, ne, dass die Sachen, die jetzt gerade in den Nachrichten groß waren, auch auf Twitter groß waren. Es waren ja nicht immer nur sozusagen alternative Debatten. Und da habe ich schon gedacht, wenn ich jetzt erst auf Twitter gehe, dann lese ich als erstes eine Meinung. Wenn ich aber erst mal Artikel darüber lese, möglichst sachliche, dann bekomme ich erst mal die Informationen. Also ich habe schon auch da bewusst versucht, Twitter so zu nutzen, wie ich Twitter eingeschätzt habe, ne? Und nicht einfach als meine Informationsquelle zu allem. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich verstehe schon. Also auch Twitter war, ich verkläre es total gerade, ne? Also auch Twitter war alles andere als perfekt. Es war einfach nur sehr viel besser als das, was es jetzt ist.
Naja. Auf jeden Fall. Und man hat halt auch so das Gefühl, okay, wenn da jetzt irgend so ein kleiner Account was Freches postet, dann gibt's theoretisch die Möglichkeit, dass irgendwie der Bundeskanzler noch darauf reagiert. Also das war auch irgendwie so ein Fun-Aspekt, der bei Twitter dabei war. Und jetzt ist es aber alles hinüber und Elon Musk hat den Laden an die Wand gefahren und wir können es nicht mehr brauchen. Was ich gerade noch zu diesen so Tech-Milliardären sagen wollte, ist, was ich eine ganz interessante Entwicklung finde, ist, dass diese Tech-Milliardäre, die jetzt überall da das Sagen haben, auch noch jetzt Celebrities werden wollen. Hast du gesehen, dass hier Jeff Bezos mit seiner Frau Lauren Sanchez bei der Met-Gala war? Lauren Sanchez, die auch mit Katy Perry zusammen ins All geflogen ist. Also solche Sachen passieren ja auch noch und die laufen jetzt über so rote Teppiche und wollen auch so irgendwie so Stil haben und sowas.
Ist das neu? Ich bin da nicht so drin, dass ich das jetzt wüsste, ob das neu ist, dass die zu solchen Veranstaltungen gehen. Keine Ahnung. Also ich weiß von der Frau.
Ja, das ist jetzt erst so, also mit dieser Promi-Hochzeit und so.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Fing das so an, ist mein Eindruck.
Ich bin in diesem Promi-Ding an sich nicht so drin. Ich weiß aber, dass die Frau von Jeff Bezos existiert, tatsächlich durch diesen Flug ins All, weil ich darüber einen Text geschrieben habe. Deswegen habe ich das mitbekommen und habe mir die irgendwie alle angeguckt und sie habe ich mir auch gemerkt. Ja. Ich würde gerne noch, weil wir waren schon so ein bisschen bei KI und es kam ja in dem O-Ton, den wir da gerade gehört haben, kurz auch das Thema auf die Klimaauswirkungen von KI. Deswegen möchte ich jetzt sehr gerne noch dazu kommen.
Verlierer der Woche.
Der Expertenrat für Klimafragen bewertet das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung als unzureichend.
Aus Sicht des Expertenrats folgt aus diesen Zielverfehlungen dringender politischer Handlungsbedarf, zumal die Zielverfehlungen gegenüber den Projektionsdaten des Vorjahres größer geworden sind.
Das war Barbara Schlohmann, eine Sprecherin des Expertenrats. Man könnte es aber auch in Eurovision Song Contest Sprache sagen.
Sie holte nur 12 Punkte, alles Jurypunkte. Von den Zuschauern aus den einzelnen Ländern gab es nichts.
Das Urteil des Expertenrats für Klimafragen zur Klimapolitik der Regierung. Es ist wirklich recht vernichtend, sagen wir mal. Was interessant ist, weil die Regierung selbst ja sagt, dass sie ihre eigenen Ziele sogar übererfüllt. Dabei gibt es nur zwei Probleme. Erstens reichen ihre Ziele halt gar nicht aus. Und zweitens trickst die Regierung auch ein bisschen, indem sie zum Beispiel die Reform des Heizungsgesetzes gar nicht mit reinrechnet, weil ist ja noch nicht abgeschlossen. So. Und genau, hey, was sagst du dazu? Kriegen wir da noch die Kurve?
Ach, mein Gott, hier folgt ja wirklich ein Downer den nächsten. Yes. Da muss ich wirklich sagen, bei dieser Debatte, da bin ich so müde geworden von. Weil ich denke mir die ganze Zeit, okay, das sind alles Sachen, die hat David Hasselhoff mit Luisa Neubauer schon 2019 bei Markus Lanz gefordert. Wir waren da alle auf den Straßen um diese Zeit rum, vor der Pandemie. Wie deutlich kann man das noch machen? Also das war auf jeden Fall auch so ein Moment, als ich gemerkt habe, dass das keine wirkliche konkrete Auswirkung hat und dass die Politik da nicht reagiert, wo ich wirklich dachte, ah ja, okay, bringt das überhaupt etwas, da seine Stimme zu erheben und da mitzulaufen und so weiter bei Friday for Future. Und es ist so ein Thema, das ist dann natürlich durch Corona und diverse Kriege in Hintergrund gerückt, aber es ist natürlich nach wie vor, also es wird ja, ist ja eine Jahrzehnte lange Aufgabe, die da noch bevorsteht und die wird jetzt immer so weggenuschelt, das ist mein Eindruck.
Ja, sie wird auch so wegretorisiert. Ich weiß nicht, ob das Wort existiert. Jetzt existiert es. Aber also, dass sie es wirklich bringen, das Heizungs-, also es heißt nicht Heizungsgesetz, es hieß Gebäudeenergiegesetz. Es heißt jetzt Gebäudemodernisierungsgesetz, finde ich sehr schön, sie haben es umbenannt. Aber das nicht mit reinzunehmen, weil es noch nicht ganz abgeschlossen ist. Und dann machen die aber in diesem Gebäudemodernisierungsgesetz so wirklich abgefahren absurde Sachen, ne? Also es sollte ja die Regel geben, dass irgendwie 65% erneuerbare Energien in diesen Heizungen genutzt werden müssen. Und das ist jetzt halt einfach weg. Und es müssen nur irgendwie bis in 3 Jahren müssen gerade mal irgendwie 10% klimaneutrale Brennstoffe beigemischt werden und bis 2040 60%, bis 2040. Das finde ich immer interessant, weil erstens, 2040 ist einfach zu spät, ja, es ist erstens zu spät und ich glaube, der große Trick ist halt einfach, es ist auch einfach nicht mehr in der aktuellen Legislaturperiode, ne? Also Leute wollen ja sehr gerne immer die großen Ankündigungen, solange es nicht jetzt ist und das zählt dann da aber noch nicht rein, weil es ist noch nicht abgeschlossen und es ist irgendwie so ein es ist so ein offensichtlicher Move und man denkt so, Leute, da könnt ihr euch nicht mit dem Lügen wenigstens, also Lügen, ne, in Anführungszeichen, weil Lügen kann man jemandem ja nicht einfach unterstellen, aber mit diesen partiellen Wahrheiten, die ja am Ende dann zu Unwahrheiten werden, könnt ihr euch damit nicht ein bisschen mehr Mühe geben. Und du hast Fridays for Future genannt gerade. Ich meine, das ist die Forderung von Fridays for Future, hört auf die Experten. Das ist ja alles, was die sagen. Die sagen ja nicht, hey Leute, hört mal auf uns. Die sagen, hört doch bitte auf die Experten. Und dann gibt es diesen Expertenrat für Klimafragen, der nur dazu da ist, die Regierung zu beraten. Und dann hört die halt nicht auf den Expertenrat. So, wieso gibt es dann diesen Expertenrat?
Ja, da steht man jetzt mit offenem Mund davor. Das checke ich auch nicht.
Ja, ich meine, man ist dann natürlich so ein bisschen versucht zu sagen, Leute, ihr müsst jetzt auf die hören. Das ist ja auch nicht richtig. Also es ist ja, ist halt nur damit das nicht falsch verstanden wird, ne, dass ihr nicht irgendwie, dass jetzt nicht Menschen, die zuhören, denken, ich würde gerne, dass Experten und die Geschicke unseres Landes leiten und führen. Das will ich natürlich nicht. Weil die sind ja gar nicht demokratisch legitimiert und so, ne? Und es gibt ja ganz viele Argumente dagegen, denen tatsächlich dann politische Entscheidungsmacht zu geben. Also dafür bin ich natürlich nicht. Aber eigentlich ist dieses Konzept doch ganz wundervoll, ne? Also eigentlich ist das doch eine gute Idee. Es gibt Menschen, die werden gewählt und die sind Profis in Politik. Sprich, die sammeln alle Informationen zusammen und behalten aber auch, weil das würden ja WissenschaftlerInnen eventuell nicht tun, sehen halt auch die gesellschaftlichen Folgen politischen Handelns. So. Und die können aber natürlich nicht ExpertInnen auf jedem Gebiet sein. Das heißt, die lassen sich beraten von Leuten, die richtig im Thema drin sind. klingt doch super. Es klingt doch super. Es klingt doch, als müsste das funktionieren, oder?
In der Theorie ja.
Ja.
Ja, klingt nach einer guten Idee, aber dann.
Aber dann, genau, aber dann. So, und jetzt hätte ich gerne zum Abschluss dieser Folge noch die Lösung all dieser Probleme von dir. Das ist deine große Aufgabe heute noch.
Ja, dafür bin ich da, deswegen, da bin ich auch gut drauf vorbereitet. Ich würde abschaffen. Ja,
das ist gut.
Alles. Ich würd eh auch so ein bisschen dir vielleicht noch so ein paar Sharepick-freundliche Klartext-Statements mit an die Hand geben, aus denen ihr so Zitattafeln machen könnt. Mhm. Wenn ich dann so, okay, ja. Regierung abschaffen einfach. Oder Wolfgang Kubicki hat mit der FDP dasselbe vor, was Dänemark mit Valtimi vorhat. Spreng! Oder einfach solche Sachen, dass ihr so ein paar Klicks auch generieren könnt. Ne? Ich freue mich für Campino, dass er wieder Vater ist. Meine Meinung. Könnt ihr damit was anfangen?
Auf jeden Fall, du hast das jetzt gesagt. Das wird jetzt, ich habe da keine Macht drüber. Das wird jetzt passieren. Kurze Zwischenfrage: Campino ist Vater geworden wieder?
Ja.
Gott, ey, du bist so im Promi-Ding drin und ich gar nicht.
Ja, klar, das ist ja auch Teil meines Berufs.
Ah.
Ich habe 10 Tabs offen zu Campino ist Vater geworden.
Ja, ist er wirklich?
Ja, ja. Auf dem Weg zur Rente.
Erstaunlich. Okay, ja. Aber ja, ich freue mich für ihn.
Ich mich auch.
Ich habe nicht genug Informationen, um das zu verurteilen. Ich wollte sagen zu beurteilen, aber dann dachte ich, ist nicht krass genug. Ich möchte auch auf Sharepics, weißt du?
Ja.
Aber dann müsste ich, wenn ich ja, auf Sharepics will, dann muss ich, glaube ich,
man muss ja ein bisschen liefern, ja, wenn man in so einem Podcast ist. Man muss so ein bisschen Sachen mitgeben.
Verdammt, hey, ich lerne hier Sachen von dir. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall schon schlauer als am Anfang. Wir sind aber natürlich noch gar nicht.
Ich mich aber auch.
Yes, sehr gut. Aber wir sind ja noch gar nicht am Ende. Also wir sind, gefühlt sind wir jetzt natürlich komplett am Ende. Aber wir sind noch nicht am Ende der Folge, denn.
Nervlich.
Ja, genau. Aber es kommt ja noch das hier.
Eine letzte Frage.
Eine letzte Frage ist die letzte Frage in unserem Podcast, in jeder Folge. Und diese Frage, es sind eigentlich zwei, weil wir uns gegenseitig jeweils eine stellen. Und sie muss nicht politisch sein, sie darf politisch sein, sie kann ernst oder lustig sein, wie immer wir das möchten, wie immer du das möchtest. Und du darfst auch entscheiden, wer von uns zuerst fragt.
Ah, von mir aus kannst du gerne anfangen.
Ich fange an. Okay, dann habe ich länger Angst vor deiner. Das ist gut. Meine Frage ist, wenn jetzt hier alles gar nicht so gut läuft in diesem Land und in dem wir leben und du woanders leben müsstest, wohin würdest du auswandern, wenn du müsstest? Oder auch wenn du nicht müsstest, ehrlich gesagt. Also vielleicht hast du ja aktuell vor, auszuwandern. Dann erzähl.
Mein erster Impuls wäre gewesen Phantasialand. Aber ich glaube, das ist bei Brühl und kein eigenes Land, wie ich jetzt aus meiner Recherche herausgefunden habe. In meiner Familie sind einige in die USA ausgewandert, immer mal wieder. Aber das ist gerade, glaube ich, auch nicht die beste Idee. Wahrscheinlich, was so am realistischsten wäre, wäre so Dänemark, Schweden, Norwegen, sowas in die Richtung. Aber wahrscheinlich würde ich am ehesten so nach dem Vorbild von Janosch nach Teneriffa alles Medienmäßige so an den Nagel hängen und dann so wie Janosch in so einer Hängematte liegen und süße Figürchen zeichnen. Das wäre so meine Idealvorstellung. Wie findest du das?
Finde ich super. Ich finde das gut. Das ist die.
Wo würdest du hin? Das ist noch nicht meine letzte Frage, das ist meine vorletzte Frage. Wo würdest du hin?
Ah, oh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tatsächlich. Ich bin unschlüssig. Ich habe nicht die Frage gestellt und wusste selbst die Antwort darauf, sondern es war wirklich eine Frage, die ich dir gestellt habe, ohne selber zu wissen, wie ich sie beantworten würde. Die Frage ist ja immer, also wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte vielleicht noch ein bisschen mehr als Hängematte, also ich will auch zwischendurch mal mit Menschen reden und weiß ich nicht, mir da ein Leben aufbauen und so. Dann müsste man ja immer so ein bisschen gucken, wo schlägt das Klima nicht allzu krass zu in naher Zukunft. Eventuell auch, wo spreche ich die Sprache schon, ne? Das hilft ja wahnsinnig.
Und wo muss man sich nur sehr viel dann, Leid in Zukunft angucken und nicht selber durchleben?
Genau, so, das wären die Kriterien. Und da, keine Ahnung, also englischsprachige Länder sind natürlich, was Sprache angeht, total leicht. Ich habe in Brüssel studiert, das heißt, ich spreche Niederländisch und Französisch. Ich hätte noch ein paar andere Möglichkeiten. Und Italienisch, ich könnte nach Italien, aber ich glaube, Italien ist jetzt auch nicht so, Ja. Ne? Also die hat ja, Italien hat halt gerade Giorgia Meloni, ich habe gar nicht so ein Riesenbedürfnis, ihr näher zu kommen. Insofern weiß ich nicht. Aber das war ja meine Frage, ich muss die Antwort ja gar nicht kennen.
Ja eben, dann gehen wir doch beide einfach Phantasialand, halten wir so fest.
Ja, Phantasialand machen wir.
Phantasialand mal und dann mal sehen.
Und wir bringen, genau, und wir bringen unsere eigenen Hängematten mit ins Phantasialand und da werden wir dann sehr glücklich. Genauso machen wir
ich habe auch noch okay, eine letzte Frage für
ja,
dich.
Ja, erzähl.
Und zwar, was mich wirklich interessiert, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie wir beide so auf Partys und so Veranstaltungen uns verhalten. Und mich würde interessieren, ob du mal eine Party verlassen hast, weil dir dort jemand politisch zu unsauber war, formuliere ich es mal. Also bist du mal von der Party, weil du gesagt hast, ah nee, Philipp Amthor passt mir jetzt nicht in Kram oder der jetzt von dieser oder jenen Partei nervt mich. Also dass du so ja, Reis ausgenommen hast.
Also du meinst jetzt, dass Philipp Amthor anwesend war und ich deswegen gegangen bin oder dass jemand über Philipp Amthor positive Dinge gesagt hat?
Sowohl als auch.
Ich kann in beiden Fällen sagen, ja, es ist mir beides noch nicht passiert. Also
es muss kein Politiker sein, sondern jemand, der so irgendwie auch unangenehm aufgefallen ist und du hast dann gesagt, nee, mir reicht's, ich stelle das Sektglas zurück und gehe nach Hause.
Ja, nee, ist mir so noch nicht passiert. Also ich bin schon von Partys weggegangen, aus Gründen, aber noch nicht aus diesen Gründen. Also ich bin schon einfach mal weggegangen, weil ich gemerkt habe, es ist einfach nicht der richtige Ort für mich. Das finde ich übrigens, dass man das dann auch wirklich tun sollte. Wenn man merkt, ich bin gerade an einem Ort, an dem Menschen auf eine sehr andere Art Spaß haben als ich, dann finde ich das total gut zu gehen.
Ich auch.
Weil, sofern die jetzt nicht auf eine verwerfliche Art Spaß haben, so.
Teilweise nicht mal hinzugehen, nicht mal zu kommen.
Ja, auch das, genau. Ja. Aber wenn man es erst da merkt auch, weil ich denke so, sofern die jetzt nicht auf eine verwerfliche Art Spaß haben, sollen die ja Spaß haben. Und wenn dann da irgend so ein Heini noch daneben steht, dieser Heini wäre in dem Fall ja dann ich, der irgendwie sagt, oh Gott, ist mir alles zu, dann verdirbt man denen ja den Spaß. So, dann finde ich, sollte man auch einfach weggehen. Also das ist mir schon passiert und ich bin auch einfach von Partys weggegangen, weil zu viele Menschen. Also ich mag ja Menschen manchmal. Also nicht immer, also ich muss nicht immer unter Menschen sein, weißt du? Ich finde Menschen ganz toll, ich rede total gerne mit Menschen und sie strengen mich aber auch an nach einer Weile. Also ich bin dann voll oder leer gleichzeitig irgendwann und dann gehe ich. Und das muss man ja ein bisschen lernen, aber ich habe das gelernt und das mache ich dann. Aber ich bin, glaube ich, wirklich noch nie aus rein unterschiedlichen politischen Ansichten von einer Party weggegangen. Vielleicht bin ich mal weggegangen, weil mich jemand dann zu sehr damit vollgequatscht hat oder so, weiß ich nicht genau. Aber das könnte mir passiert sein. So. Ja,
für den Fall sollte man immer eine Hängematte dabei haben, um nach Teneriffa zu gehen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Das war sehr schön mit dir und das war auch Bosettis Woche für heute. Wir gehen jetzt von dieser Party weg und legen uns in unsere Hängematten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr wie immer sehr gerne schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann dürft ihr wie immer sehr gerne an jede andere E-Mail-Adresse auf dieser Welt schreiben, weil dann bekommen wir das gar nicht und wir wollen nur Lob. Wir wollen keine Kritik, wir wollen nur Lob. Haha. Das heißt, es gibt auch keinen Expertenrat-Podcast, der uns sagen könnte, das habt ihr nicht gut gemacht. Den haben wir bewusst nicht eingerichtet, weil wir keine Kritik wollen. Ihr dürft Bosettis Woche sehr gerne abonnieren. Und ihr dürft in 2 Wochen natürlich wieder zuhören, am 5. Juni dann mit Florentino Osche. Das wird bestimmt auch sehr schön. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Miguel.
Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Trotz allem, trotz der Nachrichtenlage.
Das freut mich sehr. Du hast immer noch gute Laune. Verdammt, ja.
Ja. Das kriegst du nicht los heute.
Nee, das kriege ich nicht los. Aber das wird, eines Tages werden wir das noch schaffen. Wir werden die Nachrichtenlage so ändern, dass wir fröhliche Podcast-Folgen machen können. Das ist das Ziel. Das ist, man muss sich seine Ziele realistisch stellen. Genau. Yay. Aber schön, dass du da warst. Wir sehen uns bald in Köln oder Berlin oder irgendwo dazwischen.
Ja, bis dann. Dankeschön.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.